Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goldboden, dem Podcast von Handwerk BW. In der Regel haben wir ja Menschen aus dem Handwerk hier zu Gast. Ab und zu auch welche aus der Politik. Heute haben wir beides. Eine Politikerin und einen Handwerker. Beide gehören in ihrem Metier zu den Jüngsten. Eine junge Landtagsabgeordnete und ein junger Obermeister von einer Schreinerinnung. Und ab und zu unterhalten die sich auch miteinander. Zum Beispiel bei ihren Eltern. Denn Alena und Linus sind Geschwister. Politik und Handwerk als Familienangelegenheit. Das ist unsere Überschrift heute. Ich begrüße aufs Herzlichste Alena Fink-Trauschel, Abgeordnete für die FDP im Landtag von Baden-Württemberg, und Linus Trauschel, ihren Bruder, den Schreinermeister, Inhaber einer Schreinerei in Ettlingen bei Karlsruhe. Willkommen bei Goldboden.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Alena, wie findest du, dass dein Bruder Schreiner ist?
Absolut hervorragend, denn es ist tatsächlich, es ist ein wunderschöner Beruf und ich profitiere ja auch das ein oder andere Mal davon, wenn man dann eben zum Beispiel überlegt, was man in der Wohnung machen kann und dann er eben auch mit seinem Fachblick eine Nische anguckt und sagt, da könntest du das und das reinbauen. Also einfach ein sehr, sehr schöner Beruf und dieses Gestalterische, dass er das Handwerk ausmacht, ist einfach wundervoll.
Sagt er dann, da könntest du das eine oder andere reinmachen oder baut er dir auch ab und zu mal was?
Das kommt auf die Auftragslage an, aber meistens sind die Bücher recht voll, sodass ich dann irgendwann anfange zu bauen.
Okay, Linus, wie stehst du zum Beruf Politikerin bei deiner Schwester?
Ich bewundere das sehr. Als Handwerker hat man immer diesen Drive, etwas zu bewegen und etwas fertig zu machen. Und als Politiker geht es ja so ein bisschen entgegengesetzt. Du steuerst 1000 Projekte an und schaffst es vielleicht in deiner Legislaturperiode, einen kleinen Bruchteil davon fertig zu machen. Und diesen Optimismus, den bewundere ich wahnsinnig. Also das könnte ich überhaupt nicht.
Was sagen eure Eltern zu euren Berufen? Denn die sind ja beide Ärzte und müssten ja eigentlich denken, irgendwas ist da schiefgegangen. Oder sind sie dann doch stolz?
Nein, wir haben das ganz große Glück, dass wir vom Elternhaus die absolut freie Wahl bei der Berufswahl hatten. Ja. Und die sind jetzt im Nachhinein sicherlich stolz, weil wir beide viel machen. Und wir hätten nie eine Vorgabe bekommen. Wir mussten nicht studieren, wir konnten immer eine Ausbildung machen. Da sind wir sehr froh drum.
Die einzige Anforderung war quasi, einmal was fertig machen, dass man Papier hat, wo draufsteht, dass man was kann, was eben dann nicht das Schulzeugnis ist. Und das ist tatsächlich aber einfach eine unglaubliche Freiheit, die einem auch einfach eine Entscheidungsfreiheit eingeräumt hat, dass man jetzt nicht eben Medizin studieren muss oder Ähnliches, sondern dass man einfach ganz frei entscheiden kann nach eigenen Interessen, auf was man Lust hat. Und auch wenn man, ich habe ja selber zum Beispiel auch einen Studiengang abgebrochen, International IT Business, wo ich einfach gemerkt habe, es ist nicht meins und das wurde dann auch absolut akzeptiert. Sie ist dann aber eben auch, gut, dann such dir jetzt was, wo du tatsächlich Interesse hast und dann mach's aber auch fertig. Mit dem Grund, warum ich eben auch mein Bachelor-Zeugnis jetzt freudig erwarte, sobald die Bachelor-Thesis nächste Woche eingereicht ist.
Okay, also du hast die Studiendisziplin dann nochmal geswitcht und jetzt dann fertig. Aber wie ist es denn dann dazu gekommen? Also okay, die Eltern sind in die Praxen oder die Krankenhäuser gegangen, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Und ihr seid auf diese beiden Berufe gekommen, Linus. Wie bist du ans Handwerk gekommen?
Das war ehrlich gesagt fast ein bisschen Zufall. Ich war immer schon, ich würde sagen, handwerklich geschickt. Und während der Oberstufenzeit im Gymnasium ich hatte überhaupt keinen Bock auf Schule. Die Lehrer, die sind mir alle total auf die Nerven gegangen und ich hatte überhaupt keine Lust mehr. Ich war die halbe Zeit nicht da und habe weiß Gott was gemacht. Und dann haben meine Eltern gebaut. Und dann war ich so, okay, in ein paar Monaten sind Abiturprüfungen. Und jetzt musst du schon langsam mal auf Spur kommen. Was machst du denn eigentlich so nach dem damals noch 9. Jahr des Gymnasiums? Und dann war ich auf den Internetseiten von den Handwerkern, die dort am Hausbau mitgearbeitet haben und habe gesehen, ja, der eine, der Schreiner hier, der sucht noch einen Ausbildungsplatz. Das war, glaube ich, Mitte Januar 2012. Und dann habe ich mich da beworben. Dann war ich da in den Faschingsferien 3 Tage Probearbeiten. Das war dann 6 Wochen vor den Abi-Prüfungen. Und dann habe ich gesagt, jo, das mache ich. Ich hatte ja keine bessere Alternative. Ich wusste nicht, was ich machen wollte. Und dann bin ich da einfach mal relativ blind tatsächlich gestartet. Und habe dann aber sehr schnell schon Blut geleckt. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und habe dann eben 3 Jahre Ausbildung als Schreiner gemacht.
Und heute, dazu kommen wir später nochmal, bist du der Chef deines Ausbildungsbetriebs. Also du hast ihn selbst übernommen. Das ist natürlich auch eine besondere Note. Alena, wie bist du zur Politik gekommen und dann auch mit 22 in den Landtag?
Bei mir hat es tatsächlich schon in der Schulzeit angefangen. Ich war dort viel aktiv in der SMV, war Schülersprecherin und habe eben gemerkt, dass selbst wenn vor Ort auch mit Gemeinderat, Oberbürgermeister als Schulträger die Schule selber in ihrer Schulgemeinschaft, wenn alle dort an einem Strang ziehen, kann man schon ein bisschen was bewegen, aber das große Rad in der Bildungspolitik wird eben in Stuttgart gedreht. Und bin dann nach meinem Abi 2017 in die FDP eingetreten. Es war der 2. Mai 2017, das war nämlich der Tag der letzten Abi-Prüfung mit der Mann mit Mathe-Abi. bin dann dort vor allem in der Jugendorganisation quasi groß geworden, durfte dort dann Kreisvorsitzende sein der Jungliberalen in Karlsruhe-Land, war dann im Landesvorstand und später im Bundesvorstand. Und dann kam 2020 die Corona-Pandemie, wir haben das alles noch alle noch sehr präsent in Erinnerung. Und dieser Lockdown und die Äußerung gerade auch von Winfried Kretschmann bezüglich junger Menschen und was die jetzt tatsächlich durchmachen müssen oder eben nicht, wie er es ja formuliert hatte, die haben mich massiv aufgeregt, weil gerade dadurch, dass eben die Betriebe zu waren an vielen Stellen, dass man nicht mehr einfach in seinem normalen sozialen Umfeld sich bewegen konnte, ist für viele Jugendliche ein massiver Halt weggebrochen. Und dass das so vollkommen ausgeblendet wurde, hat mich richtig fuchsig gemacht. Und dann habe ich währenddessen in den Beschluss gefasst, ich möchte tatsächlich für den Landtag kandidieren. Ich hatte das große Glück, dass bei mir im Wahlkreis bis dahin sich auch kein Kandidat besonders hervorgetan hat, der gesagt hat, ja, ich mache das auf jeden Fall. Dann habe ich eben bei der Wahlkreiskonferenz, wie das dann ja läuft, in der Partei mich aufstellen lassen. Habe dann auch das Vertrauen bekommen. Das war der 11. November 2020, 14. März 2021 die Wahlen. Also auch ein ziemliches Hauruck-Projekt dann gewesen, was den Wahlkampf angeht. Ja, und dann war der 14. März, beziehungsweise in der Nacht auf den 15. 0.37 Uhr. Die Seite vom Statistischen Landesamt wurde mal wieder aktualisiert und auf einmal stand da Wahlkreis Ettlingen FDP-Mandat. Und seitdem ist tatsächlich eine der spannendsten Reisen eigentlich losgegangen, weil es einfach ein Beruf ist, der super vielfältig ist. Ich weiß nie, was mich an einem Tag genau erwartet.
Alena, Linus, auch ihr geltet ja in euren jeweiligen Kontexten so als Senkrechtstarter. Ihr habt in kürzester Zeit ganz viel erreicht. Da steht man auch manchmal besonders im Scheinwerferlicht. Nervt das eigentlich ab und zu irgendwie? Ha, der Jüngste und so erfolgreich. Du hast ja auch zig Preise schon bekommen und warst damals Kammersieger als der beste Geselle und dann schnell den Meister gemacht. Ist das etwas, wo man sagt, ja, das hilft bei der Arbeit oder nervt's?
Sowohl als auch. Also ich würde sagen, es hilft deutlich mehr, als es nervt. Aber teilweise ist die Wahrnehmung auch einfach mittlerweile verfälscht, weil der Einstieg ins Berufsleben in der breiten Masse später geschieht, dadurch, dass viel mehr Leute studieren. Und wenn heute jemand mit Mitte 20 anfängt, beruflich irgendein großes Rad zu drehen, ist das halt außergewöhnlich. Das war vor 30, 40 Jahren überhaupt nicht außergewöhnlich.
Das stimmt, ja.
Und alle Handwerkschefs, die sagen, ja, und jetzt so jung und traust dich was, dann sage ich immer, ja, wann hast du dich denn selbstständig gemacht? Die sagen, ja, mit Mitte 20, ja, siehst du. So alt bin ich auch. Ne?
Ja.
Also jetzt nicht mehr leider, aber. Also das ist schon auch ein Wahrnehmungsthema. Ne? Sicherlich hilft es, wenn man da Erfolg hat, wenn man Preise gewinnt, gar nicht wegen den Preisen, sondern wegen den Erfahrungen, die man dabei macht. Ne? Ich erinnere mich gerne zurück an den Landeswettbewerb im PLW damals, jetzt German Craft Skills. Wahnsinnserfahrung, 2 Tage Gaudi, Spaß, Schreinern auf Leistungsdruck, aber die Prüfung war ja rum. Ne? Und das war ein Wahnsinnserlebnis. Ich hatte jetzt das große Glück, ich durfte dabei sein. Das hat in Karlsruhe stattgefunden dieses Jahr. Und dann sehe ich das Ganze aus einer anderen Perspektive. Und ich bin irre froh, dass ich das damals gemacht habe.
Mhm.
Ne? Und So sind diese ganzen Themen gelagert. Man nimmt da wahnsinnig Erfahrung mit und zehrt von diesen Erfahrungen. Und irgendwann kann man immer irgendwas aus der Schublade ziehen und sagen, guck mal, die Situation, da habe ich das so gemacht.
Wie siehst du es? Nervt's oder hilft's?
Ich würde es auch größtenteils als hilfreich bezeichnen, vor allem auch gerade was Preise und Ähnliches angeht. Das Netzwerk, was da dahinter steckt, ist unfassbar hilfreich, auch weil viele von denen eben ähnliche Situationen auch erlebt haben, die man selber auch schon erlebt hat, weil man eben dann zum Beispiel auch diesen Stempel von, ja, die junge Generation oder Ähnliches auch hat und dadurch natürlich auch ähnliche Situationen immer wieder auftauchen, sei es jetzt im unternehmerischen Bereich, im politischen Bereich, aber auch bei Leuten, die gesellschaftlich engagiert sind. Und ich muss ehrlicherweise sagen, also ich finde, wenn man sich das langfristig mal überlegt, ist es doch immer so, dass man fängt irgendwann an und man kämpft sich durch.
Wir wollen heute ja auch ein bisschen mehr über euch erfahren, was ihr so macht, aber auch immer durchaus, was ihr so miteinander macht. Also wo es vielleicht auch mal ja fliegende Fetzen gibt beim Thema Bürokratie oder Bildungspolitik. Wie ist das bei euch? Kriegt ihr euch über irgendwas besonders in die Wolle beim Abendbrottisch, wenn die Eltern mal geladen haben?
Nein, so richtig in die Wolle kriegen wir uns nicht. Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass wir aus dem gleichen Elternhaus kommen, sehr gleich geprägt sind, ziemlich gleiche Werte vermittelt bekommen haben und ja, in vielen Dingen einfach gleich.
Hast du deine Schwester gewählt damals?
Ja.
Was soll auch anderes sagen, ne? Nee, aber das kam jetzt sehr, sehr authentisch, sehr schnell. Also du findest auch die Politik, die Alena vertritt, in Ordnung?
Ja, ich stehe da dahinter, auf jeden Fall. Ich würde nie politisch aktiv sein wollen für mich, aber ich finde den Kurs, den die FDP bestreitet, gut.
Mhm. Das ist sehr schön, mal so zu hören tatsächlich. Ach, weil ja, also wenn wir reden, schon auch viel über Politik immer mal wieder zu Hause. Es bleibt ja nicht aus so. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auch viel über alles andere dazu reden. Und wir haben natürlich, also das Thema Bürokratieabbau ist natürlich eines der ganz großen Themen, was natürlich auch die FDP gerade vorantreiben möchte. Und ich weiß auch, wie viel bei ihm tatsächlich auf dem Tisch liegt. Das Thema der Leitskultur, die wir ja leider an vielen Stellen haben. Und das ist natürlich was, wo wir auch ran müssen. Oder wenn es dann auch an Sachen geht, gerade im Bauwesen, Landesbauordnung oder ähnliches. Und da ist aber der große Vorteil, ich habe jetzt nicht die Fachexpertise und kann genau sagen, welches Gesetz wir absolut brauchen und welches nicht. Aber ich habe eben die Kontaktmöglichkeit und kann nachfragen, hey, Linus, wie sieht's denn bei dir aus? Wie ist deine Erfahrung in dem Bereich? Braucht es da tatsächlich eine Vorschrift oder ist es nicht eigentlich so, dass es einfach situationsbedingt passend gelöst wird?
Jetzt bist du, Linus, ja nicht nur Unternehmer. Wie gesagt, du hast vor einigen Jahren deinen ehemaligen Ausbildungsbetrieb selbst übernommen, bist da jetzt der Inhaber, der Geschäftsführer und du bist ehrenamtlich tätig in der Handwerksorganisation, die Schreinerinnung in Karlsruhe, die wirkt unter deiner Führung als Obermeister. Insofern hast du ja auch einen Job als Interessenvertreter. Was steht denn bei dir so auf der Forderungsliste, auf der vielleicht auch Kritikpunkteliste Richtung Politik, wo du sagst, da müsstet ihr wirklich mal ran und was du, weiß nicht, vielleicht Alena dann auch mal mitgibst, wenn es montags früh ist, zu sagen, nicht vergessen, diese Woche die Welt retten.
Ja, wir als Schreinerinnung oder alle Innungen an sich sind ja Arbeitgeberinteressenvertretungen und da sehe ich ganz problematisch die Korrelation Mindestlohn und Fachkräftelohn, weil die sind einfach zu nah beieinander mittlerweile. Und da sehe ich schon Handlungsbedarf aus der politischen Ebene, ganz klar. Berufsbildung, Nachwuchskräftegewinnung, ganz wichtiges Thema. Da passiert, glaube ich, immer noch zu wenig. Ich sehe immer das schöne Beispiel, wenn so eine Berufsmesse stattfindet, dann steht da der kleine Handwerksbetrieb oder die Inno mit ihrem Infostand neben Bundeswehr, SAP, Polizei. Egal, was die da auffahren, es sieht klein und lachhaft aus, ne? Weil nebendran sind einfach die ganz Großen. Und da brauchen wir unheimlich Mittel und da muss viel passieren, dass das Handwerk cool wird. Ne? Ich glaube, da ist schon viel passiert in den letzten Jahren. Ich habe auch so das Gefühl, wenn wir Praktikanten haben und ich frage die, ja, wie wird denn das gesehen, wenn du jetzt als Schüler vom Gymnasium trotzdem eine Ausbildung machen möchtest, dann sagen die mittlerweile eigentlich, ja, das ist kein Problem. Und früher war da schon eher der Tenor so, ja, warum gehst du ins Handwerk, warum machst du eine Ausbildung, du kannst doch studieren gehen. Also ich glaube, da ist schon was passiert. Aber das Thema, wie gesagt, Mindestlohn, Fachkräftelohn, das sehe ich wirklich als ganz, ganz wichtiges Thema.
Wie nimmst du, Alena, im politischen Bereich wahr, dass das Handwerk wahrgenommen wird? Welches Image haben wir da? Sind wir da die kleinen Krauter neben den Großkonzernen, gerade hier in Baden-Württemberg, wo man immer denkt, der liebe Gott beschütze unseren Daimler und der Rest ist dann wurscht?
Ich glaube, also den Leuten in der Politik ist klar, wie wichtig das Handwerk ist. Aber das Handwerk hat so ein bisschen den eigentlich sehr positiven Aspekt, der aber in der Politik dann in der Vermittlung schwierig wird, dass das Handwerk sich immer dann erst meldet, wenn wirklich eigentlich die Kuh schon mitten auf dem Eis steht und das Eis gerade schon bricht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Punkt, der super schwierig ist, weil die Großkonzerne, die haben ihre Abteilungen, die kommen frühzeitig genug, die sind im Zweifel schon in dem Gesetzgebungsprozess an irgendeiner Stelle mit den externen Verbandsbeteiligungen oder Ähnliches schon eingebunden. Und gerade eben aber, was das Handwerk selber beschäftigt, bis das dann eben zum Beispiel auch vom einzelnen Betrieb zur Innung gekommen ist, bis das dann mal tatsächlich in den gesamten Handwerksverbänden da ein Konsens gefunden wurde und dann zum Beispiel eben Handwerk Baden-Württemberg sich an die Landtagsfraktion wendet, das ist eben eine ganze Zeitschiene, die da durchgeht. Und da ist, glaube ich, oftmals das Problem, dass einfach dann, wenn das Problem eigentlich bei uns aufschlägt, wir gar nicht mehr so viel machen können. Aber deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir eben als Politiker dann auch ganz viel mit den Betrieben im Kontakt sind und da eben dann schon ganz frühzeitig auch von den Problemen erfahren.
Also früher Alarm schlagen. Tatsächlich ist das natürlich für Handwerker, die sagen, das Problem kriege ich schon irgendwie gelöst, ne, mache ich jetzt mal keine große Welle. Ist nicht so wirklich in der DNA, ne, frühzeitig schon wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Lande zu laufen, oder Linus?
Ja, Handwerker sind Problemlöser. Ja. Die müssen jeden Tag zig Probleme auf der Baustelle lösen. Und wenn dann so ein Thema aufkommt, dann versuchen die das immer erstmal selber zu machen. Der Typus Handwerker in der großen breiten Masse ist sicherlich eher der die Ärmel hochkrempelt, als der laut schreit, rhetorisch geschickt schreit, strategisch geschickt schreit, um da das Richtige zu bewirken. Und da braucht man einfach diese Zweigleisigkeit. Ich glaube schon, dass das sehr wertvoll ist und der Erfolg des Handwerks, das Handwerk als Goldboden, das ist schon beruht darauf, dass man die Ärmel hochkrempelt und nicht darauf, dass man Probleme macht, sondern darauf, dass man sie löst.
Mhm. Sonst wird man auch nicht zur Wirtschaftsmacht von nebenan.
Ja, das ist so. Aber ich nehme das gerne auf, dass wir da auch noch Luft nach oben haben im selbstbewussten Auftritt und in der frühzeitigeren Adressierung von Problemen. Das ist etwas, das lerne ich da auch tatsächlich von euch beiden. Generationsthemen in beiden Bereichen. Handwerk, Ehrenamt, Innung ist ja jetzt eine Welt, die von vielen im Handwerk, gerade von Menschen aus deiner Generation, Linus, nicht als das jüngste Konzept wahrgenommen wird. Trotzdem hast du dich da reinbegeben und hast dich aufstellen lassen. Und auch in der Politik ist der Vorwurf von einem Club alter weißer Männer durchaus immer mal wieder mit Beweisen dann auch einhergehend. Also seid ihr auch Repräsentanten oder fühlt ihr euch so einer Generation, die sagt, wir müssen auch grundsätzlich was in unseren Universen da verändern?
Ja, man ist da natürlich zwangsläufig Repräsentant. Ich sehe das schon so, dass wir da sehr gleich sind mit der Politik. Wir brauchen unbedingt diesen erneuerten Gedanken, dieser Gedanke vom grauen, weißen Verein, der muss unbedingt entfallen. Das ist manchmal ein bisschen absurd. Auf der einen Seite sind so Netzwerkverbände wahnsinnig gefragt und da passiert irre viel. Und auf der anderen Seite sind dann gerade die Alteingesessenen, die wahnsinns Know-how haben, die hinten rüberfallen. Und das wundert mich und das ist so, sehe ich auch so ein Stück weit als meine Aufgabe für die Innung, das zu novellieren. Ne? Und ich glaube, das muss in der Politik auch passieren.
Hast du da konkrete Pläne auch für deine Innung? Was würdest du als neuen Stempel draufsetzen oder auch die Verbindung zwischen den Generationen, die hinzubekommen?
Wir versuchen eben jetzt dem Mangel an jungen Leuten entgegenzuwirken, ganz aktiv. Wir versuchen unseren Vorstand mit jüngeren Betriebsinhabern zu besetzen, um dann auch einfach eine breitere Masse an weiteren Betrieben anzusprechen. Denn es ist ja klar, wenn da eine, ich sage jetzt mal, Horde aus 10 alten weißen Männern, um ganz klischeehaft zu sprechen, da hinkommt an einen jungen Betriebsinhaber, dann sagt er natürlich, nein, habe ich keinen Bock drauf, ganz klar. Mhm. Ne, aber wenn das einfach ein breiter Mix ist und er merkt, okay, da sitzt auf der einen Seite weißhaarig die Erfahrung und auf der anderen Seite jugendlich der Mut und die Tollkühnheit, was auszuprobieren, neue Wege zu gehen, unkonventionelle Dinge zu tun, dann fühlt man sich da, glaube ich, schon mehr angesprochen und dann kann man da auch wieder mehr in der breiten Masse Anklang finden.
Und in deiner Fraktion bürstest du da auch gegen den Strich manchmal und sagst so, wir müssen mal was neu machen hier?
Wenn es notwendig ist, mache ich das, ja. Wobei ich tatsächlich genau das teile, am Schluss macht es eben die Mischung. Und es ist unfassbar wichtig, dass wir eben nicht diese Leute mit Know-how und dem Erfahrungsschatz der letzten Jahrzehnte jetzt einfach wegdrängen und sagen, alles neu macht der März so ungefähr. Nee, sondern tatsächlich glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir eben sowohl erfahrene Leute mit dabei haben, aber eben auch zum Beispiel junge Leute oder in der Politik auch einfach Leute, die vielleicht mit einem anderen Mindset, wie das dann ja so schön heißt, auch reinkommen, weil sie zum Beispiel unternehmerische Erfahrungen gesammelt haben, weil sie auch mal mit einem Unternehmen gescheitert sind und diese Erfahrung eben auch und diesen Schmerz, der damit ja auch einhergeht, auch mal miterlebt haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil dann kann man am Schluss auch eine gute Politik machen.
Jetzt hast du eben gehört, Linus hat als ein Thema nochmal die Nachwuchssicherung, die Berufsorientierung, all das Werben um die Fachkräfte von morgen gesehen. Du bist jetzt bildungspolitisch ganz besonders interessiert und engagiert. Was kann denn ein Landtag, was kann eine Abgeordnete dafür tun, dem Handwerk bei diesem Thema Nachwuchssicherung zu helfen?
Also ich fange da immer erstmal bei mir ganz persönlich an und spreche das tatsächlich in jeder Besuchergruppe an, weil ich glaube, es braucht einen gesellschaftlichen Wandel, was das Denken übers Handwerk angeht an vielen Stellen. Weil eben wir ganz oft erleben, dass gerade wenn junge Leute sich für eine Ausbildung entscheiden, dann doch eben noch gerade auch von Eltern oder Großelternseite diese Kommentare kommen, so von wegen, naja, aber wofür hast du jetzt ein Abitur gemacht? So, du könntest doch jetzt auch studieren. Dass aber gerade eben eine Ausbildung im Handwerk etwas unfassbar Wertvolles ist, weil man einfach auch lernt, etwas selber herzustellen, selber verantwortlich zu sein dafür, das ist ganz, ganz viel wert. Und ich glaube, das müssen wir einfach an allen Stellen eigentlich noch mehr ansprechen. Und für mich ist ganz klar, also wir haben über 3000 Bachelor-Abschlüsse, die man machen kann, also so bald schon in Palmen und Kokosnüssen so ungefähr. Wir haben unfassbar tolle Handwerksberufe und ganz viele sind da gar nicht bekannt. Und das mehr in die Breite zu bringen, was es da eigentlich auch an Auswahl gibt mit den über 300 Ausbildungsberufen und was man danach damit machen kann, dass man eben zum Beispiel dann einen Meister machen kann, seinen alten Lehrbetrieb übernehmen kann, jetzt eben als Geschäftsführer dann knapp 10 Jahre später hier sitzen kann und sagen kann, jo, ich trage Verantwortung. Ich trage Verantwortung für meine Mitarbeiter auf der einen Seite, aber ich trage auch Verantwortung dafür, dass einfach ich mit einem Produkt letzten Endes wertschätzend auch umgehe, mit der Ressource Holz, die dann jetzt zum Beispiel verbaut wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Wege auch aufzuzeigen, was es dort für Karriereoptionen gibt im Handwerk, das kommt nach wie vor zu kurz, insbesondere auch in den Schulen.
Vielen Dank für diese Brücke. Nochmal jetzt die Möglichkeit, ein bisschen zu beleuchten, Linus, wie das gelungen ist, dass du den Betrieb, in dem du gelernt hast als Azubi, jetzt als Chef führst. Okay, also Lehre fertig gemacht, dann den Meister gemacht. Das war schon mal die Voraussetzung, um irgendwann Chef zu werden. Aber dann ist es ja nochmal ein Schritt. Ne? Wie ging das?
Es ist ein großer Schritt, ja. Einen wichtigen Punkt hast du, glaube ich, vergessen. Ich habe die Lehre gemacht und dann habe ich 2 Jahre Berufserfahrung gesammelt als Geselle, habe gearbeitet. Ich würde rückblickend jedem empfehlen, noch ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Das hat aus meinem Punkt damals heraus nicht funktioniert. Ist auch okay, so wie es ist. Aber von diesen 2 Jahren zehre ich wahnsinnig viel, nehme irre viel mit. Und diese Erfahrung, die würde ich jedem empfehlen zu machen. Wenn man einmal den Meister, Techniker, wie auch immer hat, kommst du nicht mehr an den Punkt zurück, dass du Erfahrung als Geselle sammeln kannst. Du wirst immer an deinem Abschluss gemessen werden. Das ist definitiv so. Wie gesagt, ich habe 2 Jahre Gesellenerfahrung gemacht, bin dann auf die Meisterschule gegangen. Ich war damals in Rosenheim, bin dann wieder zurück nach Karlsruhe für die Meisterschule. Und ja, das war schon auch, muss man sagen, ein bisschen Glück, dass der Betriebsinhaber damals, mein Vorgänger, Nachwuchs gesucht hat und ich aber auch aktiv gesucht habe. Ich wusste damals, ich möchte mich selbstständig machen. Ich habe Lust darauf. Schreinern ist das, was ich kann. Das möchte ich professionell machen. Und dann habe ich ihn gefragt und er war mir dann letzten Endes 3 Wochen zuvor gekommen, aus einer gesundheitlichen Geschichte heraus. und habe mich dann gefragt, wann wir uns mal treffen könnten. Und dann hat unser erstes Treffen tatsächlich im Krankenhaus stattgefunden.
Ah, was?
Unkonventionell, ja.
Hey.
Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir machen das. Und dann haben wir uns noch so, was waren das, weiß ich nicht mehr, 6, 8 Wochen Überlegezeit, Bedenkzeit gegeben. Und dann haben wir uns wieder getroffen und haben gesagt, alles klar, wir gehen den Schritt gemeinsam. Ich übernehme den Betrieb. Da war natürlich noch kein Plan da, wann und wie und ob vorher eine Partnerschaft und alles Mögliche. Letztlich hat sich dann herauskristallisiert, wir machen einmal klaren Cut. Das ganze Ding wird einmal verkauft. Und ich habe dann 2 Jahre ihm zugearbeitet, solange er verantwortlich war. Dann war die Übernahme und dann hat er 2 Jahre noch mitgearbeitet und hat mich unterstützt. Diese 2-Jahre-Regelung, das war im Nachhinein betrachtet, haben wir das gesehen, war uns vorher gar nicht bewusst, war nie so abgesprochen, hat sich einfach so ergeben und hat wirklich sehr, sehr gut geklappt, muss ich sagen. Und wir haben auch damals viele Beratungsangebote angenommen. Manchmal saßt du da, muss man schon ehrlicherweise sagen, manchmal saßt du da drin, hast gesagt, okay, spricht mich jetzt nicht so an. Aber in der großen Summe haben wir sehr viel mitgenommen und sicherlich auch irgendwo viel Geld gespart da durch diese Beratungsleistung.
Wie muss man sich deinen Betrieb jetzt vorstellen? Wie viele Leute habt ihr, bildet ihr aus? Was macht ihr tatsächlich jeden Tag?
Also wir sind eine Schreinerei für Innenausbau mit Schwerpunkt auf Möbelbau. Wir sind 15 Mitarbeiter, bilden in jedem Ausbildungsjahr einen Auszubildenden aus. Wir haben bewusst nur einen Auszubildenden, damit wir den dann auch vernünftig betreuen können. Ich sehe keine Möglichkeit, das zu erweitern, auch wenn ich gerne mehr ausbilden würde, aber das kriegen wir einfach von der Manpower in der Werkstatt dann nicht gestemmt. Und ja, unser Schwerpunkt ist Innenausbau, alles, was mit Holz zu tun hat.
Wenn du auf diesen Werdegang schaust bei deinem Bruder, also stringent nach oben, jetzt 15 Mitarbeiter, ausgezeichnet mit den Preisen, war das auch immer so ein bisschen der Antrieb, die geschwisterliche Konkurrenz, da muss ich auch zu Spitzenleistungen kommen, da muss ich nachlegen, oder ist es einfach nur erfüllt von schwesterlicher Liebe zu sagen, Mensch, toller Bruder?
Nee, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf ihn, weil einfach, ich habe ja auch diesen Prozess damals mitbekommen, auch mit der Übernahme, da wird ganz viel auch dann tatsächlich zu Hause auch mit den Eltern am Küchentisch darüber geredet, auch welche Form macht man jetzt, GbR, GmbH, wie macht man das auch Thema Maschinenpark und so weiter und so fort. Also da erinnere ich mich noch sehr auch an die Debatten, die wir da auch zu Hause geführt haben, auch so mit dem Laienwissen in der Juristerei, was wir dann irgendwie so hatten. Und ich muss ehrlicherweise sagen, also dass wir jetzt beide am Schluss da stehen, wo wir jetzt heute stehen, das war jetzt von meiner Seite aus nicht so unbedingt geplant. Umso schöner ist es, dass es so geklappt hat. Und auch als Linus mich jetzt vor jetzt bald 1,5 Jahren angerufen hatte, so, ja du, ich bin am Überlegen, ob ich als Obermeister kandidieren soll. Da muss ich sagen, da ist mir schon ein bisschen ins Herz aufgegangen, weil ich glaube, da sieht man dann eben doch, dass wir schon sehr aus dem gleichen Stall kommen, auch mit diesem Willen, einfach auch Verantwortung zu übernehmen und zu führen. Unser Vater ist selbstständig auch mit einer Arztpraxis und ich glaube, da haben wir einfach auch ganz, ganz viel vorgelebt bekommen. Und das merkt man eben auch heutzutage. Und wir können uns ja witzigerweise auch über viele Dinge austauschen. Also er hat Mitarbeiter, ich habe Mitarbeiter. Und auch da geht's dann immer mal wieder so, naja, okay, wie machen wir das denn? Hast du einen Tipp, wie man da ein Personalgespräch, wie man das am besten führt oder Ähnliches? Und so unterschiedlich die beiden Berufe bzw. Berufungen sind, so ähnlich sind dann doch die ein oder andere Situation, wo man dann auch tatsächlich übertragen kann.
Ja, und Linus, auch wenn du eben gesagt hast, ich könnte mir nie vorstellen, Politiker zu werden, als Interessenvertreter in einer Innung bist du ja schon ein bisschen Handwerkspolitiker. Wer weiß, was aus dir noch wird, ne? Also ich sag mal, irgendwann braucht's auch neue Verbandsvorsitzende oder Handwerkskammerpräsidenten, keine Ahnung.
Ja, schauen wir mal, weiß ich nicht.
Na, es war kein Nein.
Du bist immer herzlich willkommen in den Fraktionsräumlichkeiten zum Fachaustausch.
Wahrscheinlich würde er jetzt lieber nochmal Bestuhlung und Tische und Schränke dort neu
das
machen.
Auf jeden Fall. Genau. Ja, ich bin wirklich im tiefsten Inneren bin ich Handwerker und werde ich auch immer bleiben. Das ist das, was ich kann. Und alles, was ich darüber hinaus mache, kann ich mir aneignen, aber an der Basis bin ich Handwerker. Das muss ich ganz klar so sagen.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr in die Zukunft schauen, ich wage mal jetzt den Blick in 10 Jahre. Wo wollt ihr da beide sein? Alena immer noch in der Politik und dann, weiß ich nicht, Ministerin oder Linus, ich habe es eben schon gesagt, irgendwo in der Organisation noch weiter oder doppelt so großes Unternehmen. Was sind eure Pläne?
Also mein Plan ist, das Unternehmen weiter so zu strukturieren, dass es unabhängiger von mir funktionieren kann. Das ist eine Sache, die im Handwerk...
Das sagst du jetzt schon mit 31?
Ja, absolut, absolut. Okay. Nein, das ist wirklich etwas, was im Handwerk einfach absolut unüblich ist. Mhm. Es war jahrzehntelang so, dass der Handwerksinhaber der Erste war, der morgens kommt und der Letzte, der geht. Und am Wochenende ist er auch da. Und das immer zulasten von familiären Geschichten. Und da möchte ich absolut wegkommen davon. Ich glaube nicht, dass es noch zeitgemäß ist. Ich glaube auch nicht, dass man das noch wirklich hinkriegt. Und so ein Unternehmen muss, wie jedes andere Unternehmen, was nicht im Handwerk ist, auch funktionieren ohne den Chef. Und das ist meine große Zielsetzung. Da möchten wir hinkommen. Und ob das dann mit 15, 20 oder 25 Mitarbeitern geschieht, finde ich an der Stelle gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es ohne den Chef geschehen kann.
Eine qualitative Perspektive, sehr interessant. Alena?
Ja, bei mir wäre es tatsächlich auch eher die qualitative Perspektive. Also welches Amt oder Ähnliches, das kann man nicht sagen. Das hängt am Schluss vom Wählervotum ab. Ich werde alles dafür tun, dass wir eben auch als FDP eben möglichst stark sind und auch da den Kontakt auch zur Wirtschaft halten. In der Hoffnung, dass ich in 10 Jahren vielleicht nicht mehr dann irgendwie montagmorgens den Anruf bekomme von wegen, ey, ich habe da schon wieder eine neue Förderrichtlinie. Was wollen die denn da von mir? Also das wäre so ein Ziel, dass man da tatsächlich auch einfach verständlicher wird in der Politik. Und ansonsten ist tatsächlich für mich das große Thema, dass wir einfach dieses Land voranbringen. Ich glaube nämlich, dass wir im Moment so ein bisschen hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben und so ein bisschen im Status quo verharren. Und da würde ich mir wünschen, dass wir das eben ändern, da unsere Zukunft auch anpacken, in die Hand nehmen und so wie Linus jetzt zum Beispiel bei sich im Betrieb eben auch überlegt, okay, wie kann ich das umstrukturieren, dass es eben nicht nur von mir abhängig ist, glaube ich auch, dass wir da im Land einiges tun müssen, dass wir eben wieder unabhängig sind, dass wir dann am Schluss auch eben nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten zu China, USA oder ähnlichen Machthabern unterwegs sind und auch einfach hier ja eine starke Wirtschaft haben und darauf dann alles andere aufbauen, sei es Klimaschutz, Bildungspolitik etc.
Das heißt, das nehme ich von euch beiden wahr, ihr plant auf jeden Fall in die Zukunft, ihr habt eine Perspektive, ihr haut nicht in den Sack und sagt, das mit diesem Baden-Württemberg oder mit diesem Deutschland, das funktioniert eh nicht mehr. Ich mach mal für mich einen Haken hinter, sondern ihr sagt, also wenn es nach mir ginge, bauen wir das hier gut weiter.
Ja, absolut. Also ich bin momentan, ärgert mich so ein bisschen dieser Pessimismus, der im Alltag Einzug gefunden hat. Denn wir sind nach wie vor ein wahnsinnig starkes Land. Wir haben tolle Produkte, wir haben tolle Wirtschaftsleistungen. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn ich heute an ein amerikanisches Auto gehe und die Türe öffne und sie wieder schließe, fühlt sich das nicht so gut an wie an einem deutschen Auto. Um es mal ganz plakativ, provokant darzustellen. Diese Qualität ist nach wie vor da und die muss man nicht unter den Scheffel kehren.
Mhm. Aber es ist eben auch die Aufgabe zu gucken, dass wir diese Qualität erhalten können. Und da ist eben gerade das große Thema Fachkräfte. Brauchen wir eine Migrationspolitik, die das zulässt? Thema Fachkräftezuwanderungsgesetz, was ja jetzt umgesetzt wurde. Wir brauchen eine gute berufliche Orientierung, eine berufliche Bildung, ein berufliches Bildungssystem, was auch auskömmlich finanziert ist. Und da sehe ich im Moment tatsächlich die größten Schwachpunkte, auch für unsere Wirtschaft, aber auch für unser Bildungssystem. Weil wenn wir dort nicht stabil aufgestellt sind, dann fällt mir das irgendwann auch schwer mit dem Zukunftsoptimismus.
Und vielleicht im Steuerrecht nochmal eine kleine Differenzierung zwischen Milliardären und Handwerksunternehmern. Ne? Nicht jeder, der einen Betrieb führt, ist sozusagen einer von da oben, sondern meistens sind die Handwerker doch mittendrin aus der Mitte der Gesellschaft und geben Arbeit und Ausbildungsplätze. Und manchmal wird aus den Azubis sogar dann nachher wieder ein Chef, wie wir heute gesehen haben. Wir haben hier bei Goldboden, meine lieben beiden Gäste, ein Spiel zum Schluss immer. Das nennt sich Entweder-Oder. Das ist also einigermaßen selbsterklärend. Ich habe Begriffspaarungen und dann heißt es einfach, zu welcher Seite schwingt das Pendel. Bei 2 Gästen ist es dann immer noch mal ein besonderes Übereinstimmungsspiel gleichzeitig. Also da haut einfach sozusagen beide raus und wir schauen mal, ob das dann ähnlich ist. Seid ihr bereit?
Ja.
Okay. Erste Entweder-Oder-Frage. Also wir sind in der Situation Abendessen am Familientisch, ja, bei Mama und Papa. Und dann gibt's politische Diskussion oder lockeres Plaudern?
Lockeres Plaudern.
Ja.
Okay, damit das Brot nicht immer so stecken bleibt, ne? Wobei, wie gesagt, wir haben ja erfahren, so konträr ist das bei euch ja dann vielleicht.
Nee, auch mit dem Rest der Familie, von daher.
Ah ja, genau, stimmt. Die Dimension hatten wir noch nicht, aber dann haben wir das damit auch. Okay, wenn es um Politikbereiche geht, Bildungs- oder Wirtschaftspolitik?
Bildung.
Wirtschaft.
Ah, das hätte ich fast gewettet. Jetzt mal so eine Mentalitätsfrage. So beispielhafte Sätze für eine Grundhaltung. Ja, aber oder warum nicht?
Warum nicht?
Ach, das war schön. Das war jetzt fast ein Chorgesang. Warum nicht? Also tatsächlich mal noch, ne, die Jugend mit dem Experimentiergehen.
Ärmel hochkrempeln eben.
Ja, okay, sehr schön. Das ist jetzt auch interessant. Also die Redaktion bereitet das ja immer vor. Ich bin da auch immer spontan mit konfrontiert mit diesen Entweder-Oder-Fragen. Kreatives Chaos oder klare Strukturen?
Klare Strukturen.
Klare Strukturen außen, kreatives Chaos innen.
Tatsächlich? Ja, innen?
Absolut.
Okay.
Absolut.
Wie spürst du das? Oder brauchst du ein kreatives Chaos, ja, damit's?
Ich brauche das. Ich habe so mein Schreibtisch sieht total chaotisch aus. Die Kollegen drehen immer durch, wenn die was suchen müssen bei mir. Ich habe 10 Stapel. Und jeder Stapel ist irgendwie gedanklich bei mir in Arbeit. Und manchmal okay. brauche ich das, dass ich den wieder hinlege, am anderen weitermache und dann fällt mir währenddessen was ein zu dem Stapel und dann ziehe ich den wieder hervor. Und erst dann kann ich den abarbeiten.
Ich kann aber sagen, es ist schon deutlich besser geworden als von vor 15 Jahren oder so.
Okay, aber ich finde, das ist eine ganz perfide Vorgehensweise, weil wenn du sagst, ich möchte, dass mein Unternehmen unabhängiger von mir wird, ja, also was ist dann besser, als wenn dein Schreibtisch überhaupt nichts hergibt für deine Leute, wenn die da mal was suchen, da müssen wir eh nicht gucken, das muss ohne diesen Schreibtisch funktionieren. Okay, sehr schön. Last but not least, digitale Auszeit oder ständige Erreichbarkeit? Zögern im Walde.
Das ist schwierig.
Die digitale Auszeit ist schön, aber mein Job besteht aus ständiger Erreichbarkeit.
Ich bin auch bei ständiger Erreichbarkeit. Digitale Auszeit funktioniert heute nicht mehr.
Ja.
Okay. Und ihr seid auch beide noch nicht an dem Punkt, dass das ehrt euch, dass ihr sie mal zwangsverordnet bekommen habt, ne?
Bisher nein, nicht.
Mich stört das auch überhaupt nicht. Also ich halte mir ganz bewusst frei, wenn ich mal nicht ans Telefon gehen möchte, gehe ich halt nicht dran.
Ja. Okay.
Ich sehe mich da nicht verpflichtet.
Sehr schön. Was für eine nette Runde. Ich könnte mit euch noch Stunden weiterreden, aber ich habe so ungefähr das Gefühl, dass wir uns irgendwann in dieser Konstellation dann wiedersehen, weil wenn ihr dann die nächsten Schritte genommen habt, sich wieder was in eurem Leben getan hat, nächste Meriten erreicht wurden, dann laden wir euch wieder ein. Für heute erstmal herzlichen Dank, dass ihr zu Gast wart bei Goldboden und weiterhin viel Erfolg in der Firma, Linus, auch im Ehrenamt. Danke, dass du auch diese Zeit dafür noch opferst und diese Extrameile gehst. Und ja, Alina, natürlich gute nächste Wahlkampfmonate. Also auch nicht die leichteste Zeit für eine Politikerin jetzt im Moment. Aber bewahr dir den Humor und die Energie. Alles Gute auch dir.
Dankeschön.
Danke.
Ich habe auch zu danken, und zwar den Kollegen im Hintergrund. Die Vorbereitung dieser Sendung und auch die Begleitung technischer Art hatte Giovanni Di Gregorio wieder unter seinen Fittichen. Und alles, was wir als nächste Gäste hier bei uns begrüßen dürfen und was wir schon an Gästen hatten in den bisherigen Folgen, die ja alle noch gut sind und hörbar sind und bei uns verzeichnet sind, das lest ihr natürlich bei uns auf den entsprechenden Websites, auch in den Shownotes gibt's noch einige Infos, auch die Internetlinks zu Linus Firma und zu Alinas Website als Abgeordnete, dann könnt ihr da noch ein bisschen nachlesen. Folgt uns auch gerne auf den sozialen Medien, was ihr dazu braucht, wie gesagt, alles unter diesem Podcast zu finden. Bis zum nächsten Mal, sagt Peter Haas, das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.